Ja, vielen Dank. Thema Gebet. Das hat uns ja in der Gemeinde dieses Jahr sehr viel beschäftigt und ich gucke jetzt noch mit sehr viel Freude darauf zurück, dass Gott uns echt einige Aufbrüche im Bereich Gebet auch geschenkt hat. Ich denke da besonders an das Hausgebet oder auch an das Gebet mit den Kindern, habe ich neulich mal in Anspruch genommen, ist ein ganz toller Dienst. Und ich habe so überlegt, es wäre, glaube ich, gut, wenn wir nochmal schauen, was sagt uns denn die Bibel eigentlich darüber, wie wir beten sollen? Also, dass wir als Christen beten, dass wir ein Gebetsleben führen, im Kontakt mit Gott sind, ist ja meistens irgendwie klar, aber was sagt die Bibel eigentlich, wie wir beten sollen? Und ich möchte heute gerne mal so drei Punkte mit euch abstecken, so als kleinen Jahresabschluss sozusagen. Und zwar erstens, unverschämtes Gebet. Dann ein zweiter Punkt, Gebet ohne viele Worte. Und ein dritter Punkt, Gebet für alles. Unverschämtes Gebet, Gebet ohne viele Worte und Gebet für alles. Wird gleich noch klarer, was ich damit genau meine. Ich steige gleich mal in den ersten Punkt ein, unverschämtes Gebet. Wenn wir dieses Wort hören, das klingt ja erstmal ziemlich negativ. Also wenn ihr mal überlegt, wo ihr so das Wort unverschämt benutzt, dann denken wir meistens an irgendwelche ja, beleidigenden Sachen, an Respektlosigkeit oder sowas. Ja, jemand sagt irgendwas Unfreundliches zu mir oder nimmt mir mit Absicht meinen Platz weg oder sowas. Aber wenn ich jetzt hier von unverschämt spreche, dann meine ich das in dem Sinne nicht verschämt. Ja, also ich bin nicht verschämt, ich schäme mich einer Sache nicht, ich finde etwas nicht peinlich oder unangemessen. Und Jesus erzählt uns mal eine interessante Beispielgeschichte, die uns zeigt, was das konkret bedeuten kann. Ich lese euch vor aus Lukas 11 und wer mag, kann gerne seine eigene Bibel dazu aufschlagen und es mitlesen. Lukas 11, die Verse 5 bis 10 sind es. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm mitten in der Nacht, und spreche zu ihm, ach, lieber Freund, leih mir drei Boote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, ach, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen, dir was geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Schauen wir uns nochmal die Geschichte ein bisschen an. Also stell dir vor, du bist dieser Mensch, der hier mitten in der Nacht an die Tür hämmert. Du bist ebenfalls gerade aus dem Schlaf geklopft oder geklingelt worden, weil du hast auf einmal mitten in der Nacht Besuch bekommen. Das konnte damals passieren, weil irgendwie Navis oder Routenplaner gab es ja noch nicht. Also hatte man eigentlich nicht wirklich Ahnung, wann man genau jetzt an seinem Ziel ankam. Ja, und du als guter orientalischer Gastgeber weißt natürlich, dass du deinem Gast was zu essen vorsetzen musst. Und zwar zu jeder Uhrzeit, egal wann er ankommt. Jetzt ist das Dumme, du hast nichts im Haus und Rewe, Herkules und Co. haben alle schon zu. Ja, also was machst du? Es bleibt nichts übrig, du musst mitten in der Nacht zu deinem Nachbar gehen und du holst ihn unsanft aus dem Schlaf. Der ist natürlich völlig begeistert und von drinnen kommt die Antwort, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist zu, meine Kinder und ich, wir liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Und weg ist er zurück ins Bett. Aber du lässt nicht locker, du bleibst genau da vor der Tür deines Nachbarn stehen und du hämmerst an die Tür und du klingelst Sturm, was das Zeug hält. Völlig egal, ob du den Rest des Dorfes gleich mit aufwächst. Du brauchst Essen für deinen Gast. Das ist jetzt dein Ziel. Du nervst so lange, bis er die Tür aufmacht und dir etwas gibt. Und am Ende gewinnst du natürlich, weil du hast ja die Macht über den Schlaf deines Nachbarn. Und wenn er dir schon nicht hilft, weil du sein Freund und Nachbar bist, dann auf jeden Fall, damit du ihn endlich in Ruhe lässt. Und das Spannende ist, das, sagt Jesus, das ist die Art, wie wir beten sollen. Weil er sagt, ja direkt im Anschluss an diese Geschichte, und ich sage euch auch, also Fazit daraus, ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da klopft, dem wird aufgetan. Also mit anderen Worten, so wie der Gastgeber in dieser Geschichte seinen Nachbar so lange nervt, bis er endlich aus dem Bett kommt und bis er endlich was kriegt, so sollen wir mit unseren Gebeten an Gottes Tür hämmern und ihn bestürmen. Achtung, Jesus vergleicht nicht Gott mit diesem verärgerten Nachbarn. Ja, er sagt nicht, wenn du Gott mit deinen Gebeten bestürmst, dann reagiert er so wie dieser Nachbar hier, genervt und will seine Ruhe. Sondern der Vergleichspunkt ist, wenn du für eine Sache betest, die dir wichtig ist, dann sei gegenüber Gott so aufdringlich wie dieser Mensch, der hier fast die Tür eintritt. Ja, und Gott reagiert eben nicht wie dieser Nachbar, sondern er sagt, ja, er will, dass wir so zu ihm beten. Jesus sagt, macht es so. Das heißt, praktisch, du kannst frei sein von solchen Gedanken wie den hier. Ach, naja, ich habe doch schon dafür gebetet und ach, ich will jetzt Gott damit nicht schon wieder nerven. Und ja, wenn ich da jetzt wieder und wieder für bete, ja, dann vertraue ich doch Gott auch nicht richtig, dann bin ich doch irgendwie kleingläubig oder so. Nein. Jesus sagt, Gott will bestürmt werden. Er will, dass wir ihm in den Ohren liegen. Er will, dass wir unverschämt beten. Das heißt, wie gesagt, nicht irgendwie respektlos oder so. Er ist Gott und unsere innere Haltung ihm gegenüber, das soll sich natürlich auch in unseren Gebeten widerspiegeln. Aber schäme dich nicht für deine Gebete. Und wenn du 100-mal das Gleiche betest und wenn du es 100-mal im selben Wortlaut tust, wenn du was auf dem Herzen hast, dann keine falsche Bescheidenheit. Wenn schon dieser Nachbar dir mitten in der Nacht helfen wird, nur damit er seine Ruhe hat, ja, wie viel mehr wird dir dein Herr und Gott dann helfen, weil er dich einfach lieb hat. Im Psalm 121 gibt es so einen schönen Vers, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ja, du wirst ihn nicht aufwecken, er legt sich nicht nachts aufs Ohr, er macht auch keinen Mittagsschlaf, also du störst ihn nicht, seine Tür ist offen. Deswegen bete unverschämt. Ein zweites Thema. Gebet ohne viele Worte, hatte ich eben angekündigt. Gott erhört ja auch Gebete, die kurz und knapp sind. Wir wissen, dass unsere Gebete nicht möglichst lang oder möglichst perfekt formuliert sein müssen. Das sagt Jesus in Matthäus 6, direkt vor dem Vaterunser. Matthäus 6, Vers 7 und 8, ich lese es gerade mal vor. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Nicht plappern wie die Heiden heißt es hier. Was heißt das genau? In der damaligen griechisch-römischen Religion war das ja so, da gab es diese Idee nicht, dass die Götter mich irgendwie lieben und dass ich die wie ein Kind etwas bitten kann, sondern die Götter der Heiden, das war eher so eine Art Vertragspartner. Ja, also das funktionierte irgendwie so nach dem Prinzip, ich gebe dir und du gibst mir, wie so ein Tauschhandel. Das heißt, wenn ich so ein Heide war und meinen Gott um etwas bitten wollte, dann musste ich möglichst viele ehrenvolle Herrschertitel verwenden. Ja, musste dem also so ein bisschen, dem so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, würde man vielleicht sagen. Ich musste mir seine Gunst sichern. Ich musste aufzählen, wie viele Opfer ich schon dargebracht hatte. Musste beweisen, dass ich mir das verdient hatte, dass ich würdig bin, dass diese Gottheit mein Gebet erhört. Und das meint Jesus, wenn er sagt, die Heiden plappern und denken, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Er hält dagegen und sagt, euer Gebet soll aber anders sein. Die Art und Weise, wie ihr betet, die soll eine andere sein. Und der Grund dafür ist, Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und das heißt mehrere Dinge. Erstens, bete nicht so wie die Heiden, weil Gott dein Vater ist. Hier geht es um eine völlig andere Beziehung. Ja? Er ist kein Geschäftspartner, den du davon überzeugen musst, mit dir einen Deal zu machen. Und du musst keine Leistungen einbringen, bevor du dir eine Gebetserhörung verdient hast. Es geht nicht darum, dass das wie bei einem Konto ist, wo du erst was einzahlen musst, damit du dann irgendwann was abheben kannst. Sondern wenn du an Jesus glaubst, dann ist Gott dein liebender Vater. Und du hast seine Liebe, du hast seine Zuwendung und seine Fürsorge. Und deswegen kannst du ihm ganz schlicht und einfach um das bitten, was du von ihm möchtest. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das heißt auch, Gott versteht mich. Den heidnischen Göttern, denen musste man erst alles erklären. Die waren nicht allwissend und man musste sich möglichst verständlich machen. Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen, man musste sogar, also es gab irgendwie Menschen, die haben sogar relativ laut gebetet, weil das musste ja irgendwie zum Himmel hochschallen. Das brauchen wir alles nicht. Gott versteht uns. Er weiß, was ich von ihm möchte, auch wenn ich nicht die richtigen Worte finde. Auch wenn ich irgendwelche Sachen ungenau oder ungeschickt formuliere oder wenn ich was vergesse oder wenn ich vor lauter Tränen nicht mehr richtig sprechen kann. Oder auch dann, wenn ich zum Beispiel abends so müde bin, dass ich nur noch ein kurzes Sturzgebet schaffe. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie möglichst hochwertige Gebete abliefern. Ja, und ich brauche weder viele noch wohl überlegte Worte, was ich bei ihm abliefern möchte, was ich Gott im Gebet sagen möchte. Da kann ich mich darauf verlassen, dass das genau so ankommt, wie ich das meine und das ist nicht von meinen unvollkommenen Worten abhängig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich merke das bei mir manchmal, dass ich mich aber doch manchmal so ein bisschen zum Plappern hinreißen lasse. Manchmal, wenn ich irgendwie in der Gebetsgemeinschaft bin, dann bete ich etwas und dann sage ich es nochmal mit anderen Worten und dann fällt mir ein, du kannst das eigentlich auch nochmal mit der Formulierung sagen, dann mache ich es noch ein drittes Mal, um auch ganz sicher zu gehen, dass Gott mich verstanden hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mir geht das manchmal so. Ja, und die Sorge brauchen wir überhaupt nicht haben. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Ivo ist irgendwann mal einen Abend todmüde gewesen und hat mich gebeten, mal kurz für sie zu beten. Und ich hatte das dann falsch verstanden und irgendwie gedacht, ihr sei schlecht. Frag mich nicht mehr, wie ich das in den Kopf gekriegt habe. Auf jeden Fall hatte ich dann gebetet, dass Gott ihr jetzt die Übelkeit nimmt und dass ihr wieder besser geht. Und nach dem Abend guckt sie mich an und sagt, mir ist nicht schlecht, ich bin einfach nur müde. Dachte so, oh ja, okay. Na gut, aber was ist jetzt? Also sagt Gott dann, ja nee, also die Müdigkeit lasse ich jetzt, weil du, Christoph, du hast ja nur für die Übelkeit gebetet. Nein, ja, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also noch bevor ich überhaupt denke an das Gebet oder irgendwie mir die Worte zurechtlege, hat er schon verstanden. Noch ein Gedanke zum viele Worte machen. Traut auch einem kurzen, knackigen Gebet zu, dass es wirkt. Es ist so, lange Gebete sind ja überhaupt nicht an sich schlecht. Und auch wohlformulierte oder vielleicht poetische Gebete sind nicht an sich schlecht. Guckt euch die Psalmen an. Wir haben ein ganzes Buch in der Bibel voll davon. Die Frage ist nur, wenn ich lange Gebete spreche, warum tue ich das? Tue ich das deswegen, weil mein Herz einfach gerade überfließt vor Freude oder vor Trauer? Habe ich vielleicht einfach gerade das Bedürfnis, Gott so viele Dinge zu sagen? Oder mache ich das, weil ich das von anderen Christen halt irgendwie vielleicht so gelernt habe? Oder weil ich vielleicht denke, wenn ich kürzer bete, dann wirkt es irgendwie weniger? Ich hatte mal irgendwann ein Buch über einen jungen Neonazi gelesen, der zum Glauben kam. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber nennen wir ihn mal Sascha. Und er kam irgendwann in eine christliche Versammlung und ließ für sich beten. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Der Bruder, der das gemacht hat, der hat einfach nur gebetet, Jesus, hier ist Sascha, bitte kümmere dich um ihn. Amen. Das war's. Er hätte auch beten können, Jesus, ich danke dir für Sascha. Ich danke dir, dass du ihn gemacht hast und dass wir uns heute getroffen haben. Und ich danke dir, dass du ihn schon ins Herz geschlossen hast. Aber du siehst, was er in seinem Leben durchgemacht hat und du kennst seine politischen Einstellungen. Und das möchte ich dir alles bringen und so weiter. Ich will mich jetzt gar nicht drüber lustig machen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber er hat tatsächlich einfach nur gesagt, bitte Jesus, kümmere dich um Sascha. Amen. Und dieses kurze Gebet hat ein Leben eines Menschen völlig verändert. Und ich vermute, vielleicht unter anderem deswegen sagt Jesus, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ja, sie hängen es daran, viele Worte zu machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und das heißt auch, bete kurz, bete lang, wie du möchtest, aber tu es mit der richtigen Herzenshaltung. Du musst Gott nicht überreden, du musst nicht seine Gunst durch viele Worte erst gewinnen. Ein letztes Thema, Nummer 3, Gebet für alles, hatte ich noch angekündigt. Gebet für alles. Es gibt kein Thema, das bei Gott keinen Platz hat. Und im Gebet dürfen wir ihm alles erzählen. Das ist vielleicht auch so ein Satz, den wir alle schon irgendwie gehört haben, vielleicht in der Theorie auch verstanden oder vielleicht noch nicht. Ich möchte einfach mal die Frage in den Raum stellen, sage ich Gott denn wirklich alles? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Einschränkungen, die ich meinen Gebeten auferlege? Gibt es irgendwelche Grenzen, die ich mir da ziehe? Und vertraue ich darauf, dass er es gut mit mir meint? Oder bin ich da misstrauisch? Wir schauen nochmal ins Matthäus-Evangelium, ein dritter Text, Matthäus 7. Da gibt uns Jesus nämlich eine sehr schöne Vorstellung davon, wie er sich Gebet vorstellt. Die ersten Verse hatten wir eben schon mal bei Lukas, ich lese sie gerade nochmal mit. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. So, und jetzt, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn oder auch seiner Tochter, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Ja, also das Bild ist klar, ein Kind bittet seinen Vater um etwas zu essen, es möchte Brot oder Fisch haben und kein menschlicher Vater, wenn er ein guter Vater ist, gibt dem Kind dann dafür einen Stein oder eine Schlange. Ja, Jesus sagt, auch wir Menschen, die wir ja von Natur aus böse sind, die wir von der Sünde verbogen und durchdrungen sind, auch wir kriegen das hin, einem Kind, wenn es um Brot bittet, ihm das auch zu geben und nicht stattdessen einen Stein. Das schaffen sogar wir Sünder. Ja, und Gott nimmt unsere Bedürfnisse ernst und er gibt uns Gutes, weil er uns liebt. Und so vertrauensvoll und so frei heraus, wie ein Kind seine Mama, seinen Papa um etwas bittet. So verstehe ich den Text, so sollen wir das auch bei Gott tun. Und zwar völlig egal, ob wir Kinder, ob wir Jugendliche oder ob wir Erwachsene sind. Auf die Steine und Schlangen komme ich gleich nochmal zurück. Ich möchte gerade erst nochmal überlegen, was heißt das denn für meine Gebete auf der Inhaltsebene, also für das, was ich bete, wofür ich bete. Was heißt das für den Inhalt meiner Gebete? Wer von euch hat denn alles Kinder? Mal eine Hand hoch, bitte. Sind einige, ne? Wenn ihr jetzt mal ganz ehrlich überlegt, was euch eure Kinder schon so alles gebeten haben, was sie gerne haben wollten, waren das alles notwendige Dinge, Dinge, die sein müssen? Was sagt ihr? Okay, ich sehe viel Kopfschütteln. Dachte ich jetzt auch. Ich habe noch keine Kinder, aber ich stelle es mir auch so vor. Die Frage nochmal anders für alle. Als ihr noch kleine Kinder wart und ihr von euren Eltern etwas haben wolltet, waren das immer notwendige Dinge? Ja. Okay, außer bei Stefan, was? Nein. Nein, aber waren das, was ihr als Kinder haben wolltet, waren das alles Dinge, die sein müssen, die ihr wirklich gebraucht habt? Okay, ist eine rhetorische Frage. Ja, ich denke jetzt an irgendwie Süßigkeiten oder vielleicht Geburtstagsgeschenke oder Haustiere, vielleicht sowas. Nein, es sind nicht alles Dinge, die sein müssen, sondern die oft einfach nur schön sind. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, Jesus möchte, dass wir so wie ein Kind seinen Vater fragt, dass wir so auch mit Gott sprechen. Und wenn ich das jetzt kombiniere, dann kommt für mich folgender Gedanke dabei raus. Wenn unsere Gebete so sein sollen, wie der Wunsch eines Kindes an seine Eltern, dann haben doch da auch Dinge Platz, die nicht unbedingt notwendig sind, sondern vielleicht einfach schön. Ich habe den Eindruck, dass manche Christen das Bild haben von so einem knausrigen, geizigen Gott, der uns irgendwie gerade soeben genug gibt, weil mehr darf es ja nicht sein, sonst verlieren wir ja irgendwann noch die Demut. Ja, dann sind wir ja irgendwann nicht mehr demütig genug, das könnte uns ja zu Kopf steigen. Das finde ich ziemlich einseitig und es passt, glaube ich, nicht zu dem, was wir in der Bibel gesagt bekommen. Ja, da stehen nämlich eben auch solche Sachen oder Sachen wie Psalm 37. Habe deine Lust am Herrn, denn der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, und da gibt es keine Beschränkungen auf Dinge, die du wirklich brauchst, sondern was dein Herz wünscht. Auch das darf dein Gebet sein. Ich erzähle immer sehr gern so das Beispiel von unserem Auto, das wir jetzt gerade haben. Der Skoda Rapid, den wir jetzt fahren, das ist ja unser drittes Auto in 2 Jahren gewesen. Nicht, weil wir irgendwie das Geld so locker sitzen haben, sondern weil wir vorher 2 Gebrauchtwagen hatten, wo wir gute Gründe hatten zu denken, das sind gute Autos. Und später stellte sich heraus, es war beide Male dann ein Fehlkauf. Am Ende konnten wir uns dann nicht mehr darauf verlassen, dass die Autos uns dann noch sicher von A nach B bringen. Und deswegen haben wir einfach irgendwann gebetet, Herr, wir haben jetzt echt die Nase voll. Wir wollen jetzt einfach nur ein Auto, was funktioniert, was tut, was es soll. Und es braucht keinen Schnickschnack und so. Wir wollen einfach nur damit sicher und verlässlich fahren können. Ja, und das Ende vom Lied war, wir haben einen bezahlbaren Jahreswagen gefunden, der irgendwie alles Mögliche an tollen Sachen hatte. Also ich weiß nicht, Klimaanlage und eine tolle Soundanlage und eine schöne Farbe und was weiß ich nicht was. Und ich war einfach so dankbar darüber und habe mich gleichzeitig gefragt, also die Farbe und die Klimaanlage, das wollte ich auch vorher eigentlich schon gerne haben. Warum habe ich eigentlich nicht Gott einfach darum gebeten? Wieso habe ich ihn nicht einfach mal gefragt? Herr, ich hätte gerne ein Auto, was funktioniert, aber es darf auch die und die Farbe haben zum Beispiel. Ist das irgendwie, weiß ich nicht, ungeistlich oder ist das irgendwie sündig, sowas zu machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott macht uns gerne auch einfach Geschenke, um uns eine Freude zu machen. Nicht notwendig, aber einfach schön. Denkt nochmal an dieses Vater-Kind-Bild. Stellt euch doch mal ein Kind vor, das fragt, Papa, darf ich ein Eis? So, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch Widerspruch, aber wenn man jetzt mal irgendwie so rein ernährungswissenschaftlich oder so überlegt, dann ist es kein notwendiges Lebensmittel. Niemand braucht Eis. Ja? Aber ich vermute, jede Mama, jeder Papa wird irgendwann mal seinem Kind auch ein Eis schenken. Nicht, weil es notwendig ist, sondern einfach, weil man dem Kind gerne eine Freude machen möchte. Und so ist auch Gott, sagt Jesus. Er liebt es, Gutes zu geben. Und zwar auch Dinge, die du nicht unbedingt benötigst. 2 Sachen, damit es keine Missverständnisse gibt. Natürlich erfüllt Gott nicht einfach alle unsere Wünsche. Ich glaube, das haben wir alle auch schon häufig erlebt, dass das so nicht ist. Und zweitens, meine Gebete sollen sich natürlich nicht einfach nur um meine Bedürfnisse drehen. Da sind wir zu größerem berufen. Aber der Punkt ist, wenn du einen Herzenswunsch hast und wenn er noch so unnötig in Anführungsstrichen ist, sag es ihm doch einfach mal. Ja? Er ist dein guter Vater, der dir schöne und gute Dinge geben will. Was er dann mit dem Wunsch macht, ja, das kann man immer noch sehen. Ja? Ob er dir den gewährt oder ob er vielleicht sagt, nee, das ist nicht dran oder das irgendwie anders macht, kann man ja sehen. Aber du darfst es ihm einfach frei heraus sagen. Und wenn wir so beten, dann bitte auch frei heraus und nicht wie so ein Verhandlungspartner. Herr, ich hätte so gern diese Arbeitsstelle, ich würde da so gern arbeiten, aber nur, wenn es dein Plan ist. Und wenn es aber nicht sein soll, Herr, dann, ja, wenn es nicht sein soll, dann gib mir bitte Frieden darüber, dass ich die Stelle nicht haben kann und so weiter. Ich komme nochmal auf das Eisbeispiel zurück. Ich weiß nicht, ob ihr mal schon mal ein Kind habt sagen hören, Papa, ich hätte total gern ein Eis, aber nur, wenn das für dich okay ist. Und wenn aber nicht, dann zeig mir bitte, wie ich jetzt auch ohne ein Eis glücklich sein kann. Und dann gib mir bitte inneren Frieden darüber, dass ich jetzt kein Eis bekomme. Liebe Leute, ich habe noch kein Kind gehört, das so mit seinen Eltern redet. Ja, aber manchmal klingen unsere Gebete so. Und ich frage mich, wieso müssen wir Gott einen Plan B vorschlagen? Warum so vorsichtig, wieso so zaghaft? Ne, wie gesagt, was er mit unseren Bitten macht, kann man immer noch sehen. Aber wir können es ihm überlassen und alles sagen dürfen wir ihm frei heraus. Ich wollte nochmal auf die Steine und Schlangen kommen. Ein ganz kurzer Gedanke dazu, hab auch keine Angst. Gott könnte dir einen Stein oder eine Schlange geben, wenn du ihm um ein Brot oder einen Fisch bittest. Also anders gesagt, hab keine Angst, dass wenn du ihn um etwas bittest, dass er dir dann genau das Gegenteil gibt, was du nicht haben willst. Ja, so wenn du auf keinen Fall als Missionar nach Afrika möchtest, dann würde dich Gott genau dahin schicken oder sowas. Mir ist was hängen geblieben, da sagte mal eine Christin, die in meinem Bekanntenkreis ist, die sagte mal so sinngemäß Folgendes: Aber mir geht es gerade richtig gut, mir fehlt eigentlich nichts, aber ich will mich bloß nicht zu sehr darüber freuen, weil ich könnte ja irgendwie zu sorglos werden. Und dann lässt Gott vielleicht was Schlimmes passieren, um mich so auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzuholen. Und deswegen passe ich auch lieber auf, was ich bete. Das fand ich irgendwie ziemlich schlimm, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken auch kennt. das ist ein ziemlich tiefes Misstrauen gegenüber Gott, was da zur Sprache kam. Ich traue ihm nicht über den Weg, denn ich weiß ja nicht, ob er mir dann nicht doch eine reinwirkt und ob er mir nicht doch am Ende was Böses will. Deswegen passe ich auf, was ich bete. Was sagt Jesus nochmal? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Falls du so ein Misstrauen kennst, dann bitte Jesus, dass er dich davon befreit. Wenn du an Jesus glaubst, dann sagt er zu dir, wenn du an mich glaubst, dann hast du einen Vater im Himmel, der es gut mit dir meint. Und er wird dir keine Steine und keine Schlangen geben, wenn du ihn um Brot bittest. Er gibt Gutes denen, die ihn bitten. Ein letzter Gedanke zu, du darfst Gott alles sagen, ist auch der letzte Gedanke der Predigt. Das heißt auch, was dir wichtig ist, ist ihm wichtig. Nichts, was dir wichtig ist, ist ihm unwichtig. Ich sag's nochmal, was dir wichtig ist, das ist auch ihm wichtig. Und nichts, was dir wichtig ist ihm unwichtig. Ich habe nämlich auch schon mal so folgende Gedanken gehört. Ach, weißt du was, es gibt so viele Menschen, denen geht es viel schlechter als mir. Und ich jammere hier rum, weil ich Probleme in der Familie habe oder weil ich eine Depression habe oder finanzielle Probleme oder so. Setzt da ein, was ihr gerne wollt. Ne, so dieser Grundgedanke, meine Probleme sind Gott bestimmt nicht wichtig. Anderen geht es viel schlechter als mir und deswegen will ich mich mal nicht so anstellen und lieber dankbar sein. Nichts gegen Dankbarkeit, ja. Und es steckt eine gewisse Wahrheit drin. Auch wenn es mir richtig schlecht geht, dann kann das manchmal eine Hilfe sein, zu schauen, ob ich nicht für Dinge auch danken kann. Sagt die Bibel auch, seid dankbar in allen Dingen. Es kann tatsächlich hilfreich sein, sich klarzumachen, dass es anderen schlimmer geht als mir. Das kann helfen, so meine eigene Lage noch mal ein bisschen anders zu sehen, noch mal eine neue Perspektive zu bekommen. Nur das alles, das sollte auf keinen Fall dazu führen, dass ich Gott Dinge nicht erzähle, weil sie angeblich nicht wichtig genug sind. Ja, es gibt dann einen ganz wunderbaren Vers, das ist 1. Petrus 5, 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn da alle steht, alle eure Sorge, dann glaube ich, dann dürfen wir das beim Wort nehmen und dürfen auch die großen und die kleinen Sorgen aus unserem Leben da einschließen. Egal für wie groß oder für wie klein du deine Not, deine Sorge, deinen Schmerz hältst, wenn es für dich eine echte Not, echter Schmerz, echte Sorge ist, dann sei dir sicher, dass Gott das hören will. Und ja, natürlich, also es stimmt schon, es gibt wahrscheinlich immer Leute, denen es schlechter geht. Ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, was das heißt, ein verfolgter Christ zu sein. Ich war nie für meinen Glauben im Gefängnis. Ich habe keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Aber ich glaube trotzdem, diese Gedankenspiele führen zu nichts. Ich glaube, auch ein Bruder, der im Gefängnis für seinen Glauben sitzt, wird auch immer noch jemanden finden, der noch schlimmer gefoltert wird, dem es noch schlimmer geht. Ja, und soll er deswegen jetzt nicht mehr um Bewahrung beten oder um Standhaftigkeit oder für seine Familie, die draußen ist? Soll er das deswegen lassen, weil der Bruder nebenan in der Zelle es noch schlimmer hat? Glaube ich nicht. Alle eure Sorge werft auf ihn, sagt Petrus, Entschuldigung. Egal, wie ernst diese Sorgen sind, es gibt kein Mindestmaß an Leid, das du sozusagen erfüllen musst, bevor dein Gebet wichtig genug ist. Gott wünscht sich, dass du alle Dinge mit ihm teilst. Und nichts davon, was du ihm sagst, redet das Leid eines anderen klein. Gott ist dein allmächtiger Helfer. Und zwar in großen und genauso auch in kleinen Dingen. Ich bin am Ende der Predigt und ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt bedacht haben. Und schau doch mal, ob vielleicht für dich an der einen oder anderen Stelle ein paar Vorsätze fürs gute Jahr dabei sind. Kann ja sein. Erstens, bete unverschämt. Es gibt beim Beten eine angemessene Bescheidenheit und es gibt eine falsche Bescheidenheit. Wenn du was auf dem Herzen hast, dann bestürme Gott, hämmere an seine Tür, er will es so. Zweitens, du brauchst bei Gott nicht viele Worte. Du musst ihn nicht überzeugen. Du musst dir nicht seine Gunst erst sichern, die hast du schon. Du musst dir seine Zuwendung nicht verdienen oder seine Liebe, du hast sie schon. Denn er hat dich ins Herz geschlossen. Bitte ihn, wie ein Kind seinen guten Vater bittet und er hört dein Gebet. Du darfst lange und schöne Gebete sprechen und du darfst auch kurz und bündig beten. Gott erhört das genauso. Und drittens, du darfst Gott alles, alles, alles sagen. Sag ihm deine Wünsche. Er gibt dir nicht nur das Notwendigste. Er ist der Gott der Fülle. Er will dich beschenken mit schönen Dingen, weil er dein liebender Vater ist und du bist sein Kind. Hab keine Angst, ihm um etwas zu bitten. Er wird dir nicht statt etwas Gutem etwas Schlechtes geben. Und vertrau darauf, alles, was dich beschäftigt, ist auch ihm wichtig. Deswegen alle deine Sorge wirf auf ihn, denn er sorgt für dich. Und Jesus, ich möchte mich jetzt selber beim Wort nehmen und möchte es kurz machen. Und wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du uns in der Bibel solche wunderbaren Verheißungen machst. Danke, dass wir beten dürfen. Und danke, dass du ein Gott bist, der immer und in jeder Lage ein offenes Ohr für uns hat und der in allen Dingen für uns da ist. Dir sei Lob und Ehre dafür, Herr. Amen.